you drinking wine from Argentina or Indonesian coffee? Did you take some in a plane and go fly across the country? Did you go to work the next week, drive your daily 20 miles?
Solidarische Landwirtschaft ist für mich Verantwortung füreinander zu übernehmen.
Bei der solidarischen Landwirtschaft geht es darum, dass quasi ein fester Kreis an Leute die Kosten und die Verantwortung über die gesamte Landwirtschaft übernimmt. Wir zahlen also für die Landwirtschaft und nicht für die Produkte.
Was mich begeistert, ist, dass wir damit dem Kapitalismus den Boden entziehen.
Der antikapitalistische Podcast bei Radio Dreieckland mit Logbuch Solidarische Landwirtschaft. Heute im Studio mit uns ist diesmal der Lukas. Hallo,
moin.
Lukas.
Moin, moin. Guten Tag.
Genau, wir, sehr cool, dass wir wieder einen Studiogast haben. Und wir wollen uns ein bisschen über die aktuellen Ereignisse in der Gartenkoop unterhalten und dann vielleicht noch auf, ich werde auf jeden Fall noch einen Rückblick machen zum Agrikulturfestival. Das habe ich mit Johanna schon mal im Mittagsmagazin gemacht, direkt nach dem Agrikulturfestival. Und dann spielen wir vielleicht eine der Aufnahmen zur Regionalwert AG. Aber zunächst einmal nutzen wir natürlich die Gelegenheit, wenn du schon mal da bist, und wollen dich nach einem kurzen Update aus dem, vom Acker fragen. Jetzt haben wir ja gerade eine fette Regenperiode. Jetzt schwimmt wahrscheinlich alles in Tunseln. Als ich gerade zum Zug wollte, war die Unterführung überflutet und ist unglaublich viel Wasser runtergekommen, oder? Was sieht's da aus?
Ja, das geht schon gut ab. Ich habe gerade gedacht, der einführende Jingle, der ja eigentlich das Hoffest für RDL bewirbt, dass das irgendwas mit uns zu tun hatte, von wegen Fettgewitter und jede Menge Niederschlag. Ja, das hatten wir in der Tat. Wir hatten es jetzt mittlerweile natürlich auch davon, wie es kommt, dass wir jetzt die ganze Zeit immer nur über das Wetter reden. Ist natürlich irgendwie nah an unserem Beruf. Andererseits ist es auch absurd, weil das ist die unkonstante Dimension, dass es immer ändert sich, immer reden wir drüber. Sind natürlich auch dazu gezwungen, weil wir können natürlich nicht bei allem Wetter alles machen. Und jetzt kann man auf jeden Fall schon sagen, dass es etwas viel ist, dass wir natürlich die zweiten 100 Liter, die jetzt dann kamen, auf 3 Wochen nicht unbedingt brauchten. Vielleicht auch von der Dosierung her hätte es etwas sanfter kommen können. Ich glaube, Flächen unter Wasser stehen uns kaum welche. Das geht noch ganz gut, haben ja tolle Böden, die können gut saufen, und es ist jetzt eher ein bisschen, ne, Zwiebeln sind so ein bisschen eine der Kulturen, die jetzt dann im Hochsommer, wo es ja auch oft starke Niederschläge hat, die jetzt dann halt reinkommen sollten, haben wir zum Teil auch schon geräumt, und das ist jetzt halt eben dann die nächste Lücke, wenn es trocken ist, steht das an. Und natürlich auch voll wetterabhängig unsere ganze Landwirtschaft. Das ist auf jeden Fall ein ziemlicher Kampf auch. Eben Frühjahr war es sehr trocken, haben wir ja sehr schnell unseren Weizen quasi zurückbeerdigt. Und jetzt ist natürlich nah das Heumachen. Wir haben, also die erste Runde da war ich nicht da. Da ist halt wohl recht gut geklappt. Da ist ein Haufen reingekommen. Jetzt zweiter Schnitt war deutlich aufwendiger, weil natürlich mit dem viel Niederschlag ist viel Verdunstung. Ne? Der Boden, der gibt auch Feuchtigkeit wieder ab. Und eben, da sind wir noch am Erfahrungen sammeln. Das ist einfach eine sehr aufwendige Tätigkeit, die aber jetzt auch eben ganz hochaktuell war. Das haben wir auf jeden Fall glücklicherweise alles vor diesem letztwochenendlichen Diluvium da reinbekommen.
Hat es dann auch noch geklappt? Also ich kann mich noch erinnern, das war irgendwie die Diskussion, wir holen es am Donnerstag, dann einen Freitag, Samstagmittag, Samstagabend. Hat es dann noch geklappt?
Ja, das ist halt immer ein bisschen kompliziert. Zum einen auch, weil wir nicht die ganze Technik haben. Ne? Wir einmal, das ist eine Ebene, wo wir mit den Seefeldern auch kooperieren. Die brauchen aber natürlich da entsprechende Geräte teilweise zur gleichen Zeit. Dann kommt sich das in die Quere. Dann gibt es natürlich Ballenpresse, gibt es von jemand vor Ort quasi. Aber der muss natürlich auch die Zeit haben, das machen können wollen. Und dann eben ist das halt natürlich die landwirtschaftliche Technik, das auch so gescheit hinzukriegen, das auch so einzuschätzen, wie viel Trockentage brauche ich wirklich, wie viel Sonneneinstrahlung, wie oft muss ich es wenden, und ist ja gar nicht meine Domäne, kann ich jetzt nicht groß drüber ausführen, war aber auf jeden Fall viel Thema, hat auf jeden Fall viel Power gekostet und ist aber natürlich auch mega erfüllend, also die ganze Landschaft da draußen das kriegt langsam richtig einen Drive. Wir haben jetzt auch die drei Rinder dort draußen, die in der Nähe von der Hofstelle vor allem weiden und eben dann jetzt das Heu machen weiter draußen. Da werden jetzt auch alle unsere Flächen nochmal sichtbarer bewirtschaftet und alles eigentlich sehr kleinteilig. Das macht schon viel her. Also ich empfinde es als eine große Freude, auch wenn jetzt unsere Erfolge da eben gerade bei den landwirtschaftlichen Sachen dies Jahr nicht nur durchschlagend sein werden. Genau, da ist eben jetzt dann auch ein Problem, dass so viel Niederschlag nochmal kommt. Wird sich zeigen, wie sich das jetzt auswirkt. Das ist natürlich auch für die Tunnelkulturen, auch für die Kartoffeln ist natürlich jetzt prima Phytophthora-Wetter. Nicht nur, dass wir sowieso die letzten Wochen sehr den Insekten hinterher waren, auch gerade besonders Kartoffeln, Käfern, die in den Kulturen sind und waren. Mal schauen, was die jetzt nach dem Regen, wie sich das weiterentwickelt. Jedenfalls ist natürlich jetzt feucht, warm das Wetter, wo gerade Nachtschattengewächse bedroht sind, ne, dass Braunfäule für Phytophthora quasi sich ausbreitet. Da müssen wir natürlich jetzt hoffen, dass es schnell die Luftfeuchtigkeit wieder sinkt, dass wir sonnige Tage haben, dass wir lüften können und die Kulturen alle gescheit abtrocknen, weil das ist immer natürlich, also hier ist natürlich das Risiko, wir haben hier ganz, ganz, ganz tolles Wetter, so, wir können super Erfolg haben in Sommerkulturen. Wenn uns es hier aber richtig verregnet über mehrere Wochen im Sommer, dann haben wir einfach sehr, sehr ungünstige Bedingungen auf einmal. Ne? Da sind dann teilweise auch in nördlicheren, vielleicht weniger warmen Lagen und so die Flächen begünstigter. Na, alles sehr relativ. Auf jeden Fall sind das so ein bisschen die Risiken, die jetzt gerade sich abzeichnen. Natürlich, dass durch die hohe Feuchtigkeit und die Wärme Kulturen krank werden. Und dann nach wie vor ist der Schädlingsdruck ein Riesenthema. Natürlich, das war halt mit dem fast frostfreien Winter prima für viele, viele Generationen, uns nicht so wohlgesonnene Insekten da durchzukommen und auch schon sehr früh im Jahr loszulegen. Läuse waren Thema im Frühjahr, jetzt geht's an alle möglichen Ungeziefer.
Ja. Für eine Baustelle ist das, glaube ich, ganz cool, oder? Das war ja so der Plan, den Folientunnel, den wir jetzt abgedeckt haben, den langen, zu durchwässern, dass Sachen ausgespült werden und so. Und wenn jetzt da mal 100 Liter draufschifft, das dürfte ja eigentlich ganz cool sein, oder?
Richtig schon. Also eben das der Folienhaus 1, das haben wir im Herbst oder zum Winter hin die Folie runtergenommen. Da ist das Problem, dass er sehr nährstoffübersättigt ist, dass viele Salze drin sind, ja auch sehr intensiv genutzt wurde, einfach über eine sehr lange Zeit, auch nie abgedeckt wurde, unseres Wissens nach, oder zumindest nicht, naja, einfach nicht in dem Zustand war dann jetzt, ne, in seinem 12., 13. Lebensjahr. Ist eigentlich ein robustes Gebäude, ein toller Tunnel, den werden wir auch weiter benutzen. Aber wir haben halt jetzt gesagt, nee, so geht's nicht weiter, wir müssen da Nährstoffe rausholen, wir müssen das ausschwemmen, wir müssen den sanieren. Und uns wurde jetzt geraten, Sudangras dort anzubauen, was wohl sehr gut die Nährstoffe halt einspeichert und rauszieht auch aus dem Boden. Und das ist jetzt gerade der Versuch, der läuft. Das ist natürlich so, dass wir in 120 Liter in 48 Stunden kommen, dann liegt das ganze Zeug. Ist natürlich nicht ideal für unsere, also einmal hat sich wieder aufgerichtet, jetzt vor 2 Wochen. Ich bin gespannt, wie das in 3 Tagen aussieht. Ich glaube, unser Ziel ist, das Zeug dann abzutragen, anderswo zu kompostieren, sozusagen auch die Nährstoffe wieder anderswo verfügbar zu machen, die quasi überschüssig waren in diesem Tunnel. Und den halt erstmal auf einen Level zu bekommen, wo man dann halt auch wieder gescheit anspruchsvolle Sommerkulturen anbauen kann. Das haben wir jetzt im Auge, arbeiten da auch mit den Beratern zusammen und untersuchen halt die, machen Bodenproben, schauen halt, wie sich das entwickelt. Ja, gibt es sehr unterschiedliche Einschätzungen und Prognosen, auch alles ein Feld, was wir in dem Sinne noch nicht beackert haben, sind wir nicht erfahren drin, jetzt eine tolle Phytosanierung eines wie auch immer bewirtschafteten Bodens dann durchzuführen, ist eigentlich schon eine hohe Kunst, aber ist natürlich auch eine Chance, das mal auszuprobieren. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg, wird sich zeigen. Ich vermute, wir werden nächstes Jahr auch wieder in den Anbau reinnehmen. Kann aber natürlich sein, wenn es ganz blöd läuft, dass wir den halt einfach nicht abdecken können, weil sich da zu wenig geändert hat, weil einfach das Bodenleben so nachhaltig geschädigt wurde, dass man da nochmal irgendwie ganz andere Maßnahmen anwenden muss, aber ja, mal schauen.
Also abgesehen von dem, wie entwickelt sich der Boden dort, ist ja auch spannend, wie haben sich die Kulturen entwickelt, die wir vorher in dem Tunnel angebaut haben und jetzt draußen experimentieren. Auberginen, Melonen, Physalis sind draußen, ne? Wie sieht's aus?
Ja, ganz so ist es ja nicht. Die sind ja jetzt nicht quasi, ist ja nicht so, dass die in dem Tunnel waren und jetzt draußen sind, sondern als Teil der Rotation fallen zwei nicht so anspruchsvolle Glieder eben die Melonen raus. Die Auberginen sind trotzdem vorhanden im anderen Folienhaus auf ihrem vorgesehenen Fruchtfolgeglied. Im Prinzip ist es eher ein Versuch. Wir haben das in anderen Gärtnereien gesehen, dass auch gerade für den Spätertrag machbar ist und gut möglich ist, gerade hier in der Region auch im Freiland Auberginen anzubauen. Manche tun sogar Piloveri für Saatgutvermehrung. Von dem her, genau, da war ein Problem mit Kartoffelkäfer, ziemlich gefightet mit der Anlage. Das ist ein bisschen fraglich, da geht es dann irgendwann aus der Balance, klar, wenn ich da zu viel Arbeit jetzt reinstecken muss. Und natürlich ist es auch aufwendig wegen Flöcke, Seitenschnüre, Bändchengewebe, Tröpfchenschlauch. Das ist nicht ganz ohne, muss man ein bisschen im Blick behalten, dass man sich nicht total verzettelt. Ist eigentlich sehr, sehr spannend, tut sich was. Und die Melonen draußen auch, das gedeiht sehr gut. Die haben natürlich auch ein eher vorteilhaftes Klima gehabt. Die finden natürlich jetzt auch den ganzen Niederschlag nicht so toll, hätten es lieber über eine längere Zeit, ein bisschen weniger und ein bisschen Sonne zwischendurch, keine Frage, aber das sieht gut aus, finde ich spannend, ist auch, glaube ich, arbeitsextensiv verhältnismäßig, die Wasser- und Honigmelonen. Ja, genau, Kulturen, die jetzt in den Tunnel reinkommen, das müssen wir noch entscheiden, also das ist eben noch eine Sache der Planung, dann im Laufe des Herbstes werden wir irgendwie eine Entscheidung fällen müssen oder halt spätestens im Frühjahr. Genau, umstellen werden wir den vermutlich nicht, den Tunnel, weil das ist wirklich ein richtig krasses Gebäude, noch heftiger als die Haygroves, die wir sonst haben.
Ja, lass uns das mal gucken, wie da die Ergebnisse werden dann, wenn wir den Boden wieder untersuchen. Du hast schon die Piloveris angesprochen, die hatten auch Hoffest, das war dann sozusagen im Nachklapp des Agrikulturfestivals, da waren die ja auch und haben Infostände gemacht, aber Agrikulturfeste finden nicht nur in der Stadt statt, sondern auch auf dem Hof. Wir haben ja unseren Hoffesttermin auch festgelegt, für Oktober war das, 4. Oktober war es, ne?
Glaube ich.
Ja, 4. Oktober, Samstag. Und ja, kannst du was erzählen? Wie war es bei Pilus? Ich kann nachher auch ein bisschen erzählen. Ich war auch bei ein paar Höfen noch, die irgendwie Bingenheim Saatgut AG und Saatgut machen.
Super. Ja, Piloveri Hoffest jetzt am Samstag. Ganz legendäres Fest. Kulinarisch großartig. Viel Action für Kinder auch und so. Gehe ich auch sehr gern hin, weil einfach ich da über Jahre gearbeitet habe und viele aus unserem Projekt jetzt auch kehren dorthin zurück. Manche haben dort Ausbildung gemacht oder wir haben halt einfach auch einen starken Bezug, ne, durch die Kooperation mit der Jungpflanzenanzucht. Ja, von dem her immer wieder schön dorthin zu kommen. An dem Samstag haben wir nachmittags eben noch Zeug geholt. Der Regen kam dann ja auf den Sonntag. Und das war natürlich sehr schön. Das ist natürlich ein Treffen von ehemaligen Kollegen, auch viele Leute aus anderen Gärtnereien. Leute von vor Ort, Azubis, alle möglichen, auch Leute aus anderen Regionen teilweise, die kommen, weil es einfach ein toller Austausch ist, dort auch viel Informationsmaterial gibt, Programm, auch Infos zu Saatgut. Die Pilus haben ja eine sehr, sehr umfassende, sehr breit aufgestellte Gärtnerei und das ist auf jeden Fall immer wieder toll, auch den Professionalismus dort zu sehen und das System, klar, das ist auf jeden Fall dann nochmal anders komplex bei uns, weil es auch einfach viel, viel größer ist. Ne? Man muss ja von über der mehr als der dreifachen Fläche reden und ich weiß nicht, wie viel genau, ich glaube ein halbes Hektar ist unter Glas, halber Hektar ist unter Glas oder mehr sogar, ich weiß es nicht genau. Und auf jeden Fall dann jetzt mal 19, 11, 12 Folienhäuser, das ist schon, ne, da sind wir ja in einer ganz anderen Größenordnung so, ne? Aber also das so hinzukriegen, das ist fantastisch. Die machen ja auch ganz, ganz wertvolle Saatgutarbeit, machen Züchtungen, arbeiten intensiv an der Thematik Saatgut. Das ist auf jeden Fall immer super. Auch gerade jetzt im Sommer ist natürlich die tollste Jahreszeit, auch eine Gärtnerei zu besuchen. Ich glaube, ich würde es uns jetzt gerade vom Arbeitspensum nicht unbedingt zutrauen, die großen Feste mitten in den Sommer zu legen. Das ist auch, finde ich, auch ein Zeichen von Professionalismus, wenn man das hinbekommt mal. Ja, auf jeden Fall cool. War sehr schön. Ja, es ist halt immer eben, wie gesagt, kulinarisch. Die machen auf jeden Fall ein tolles Buffet, Pizza und so weiter und ganz viel eigenes Gemüse halt, ne? Das ist auf jeden Fall super. Und es kommen halt auch ein lokaler Imker irgendwie, macht einen Infostand über seine Bienen. Also sie versuchen sozusagen in ihrem Fest natürlich neben dem Feiern und Genießen auch viele, viele Themen anzuschneiden, die einfach in der Agrarwelt relevant sind, die auch für sie als Biogärtnerei, natürlich Erwerbsgemüse, Biogärtnerei, aber für sie, dass sie eine Rolle einnehmen, ne, dass sie sich politisch auch positionieren oder Themen da reinholen und miteinander verknüpfen die Leute. Also sie ermöglichen da, glaube ich, einfach einen sehr wertvollen Austausch. Es sind ja mehrere hundert Leute, die dorthin kommen. Und auch so ist auf jeden Fall ein Tipp für in einem Jahr. Ne? Drittes Juli-Wochenende ist das dann, glaube ich, normal, regulär. Oder ist es das, nee, 19. war es, oder?
Ja, müsste das dritte gewesen sein.
Müsste das dritte gewesen sein. Ist auf jeden Fall immer Ende Juli. Piloveri-Hoffest sehr empfehlenswert. Ich war auf jeden Fall wieder begeistert.
Ein Haufen Aktivisten und interessierte Leute waren auch bei dem Reclaim the Fields Camp und dem Aktionscamp in Leselis, das ist in der Nähe von Leipzig, praktisch direkt gegenüber. Also da war zwischendrin war noch ein Getreideacker, aber da ist eigentlich direkt an dieser Kommune Rote Rübe, Rote Beete ist ja den Gastwerken in Hessen. Das ist immer so ein bisschen nicht sehr kreativ mit den Namensgebungen.
Rote Rüben, ja.
Ja, nicht so kreativ mit den Namensgebungen teilweise. Ja, aber das
wir ja auch nicht, also das kann man wirklich nicht sagen. Nee. Also ich bin ja immer noch ein bisschen, ich trauere ja der Kreativzeit hinterher, wo wir auch mal hätten sagen können, wir heißen jetzt Schwarzer Rettich oder so. Aber es kam dann Gartenkorb heraus, egal. Ja. Ich glaube, die Frage ist ja, was drinsteckt, erzähl mal.
Genau, zur Historienbildung war ja irgendwie, wir haben irgendwann diese dumme Website registriert und dann war der Name einfach da und so war es halt. Ja, aber zu dem Camp, das war eigentlich sehr cool, richtete sich gegen, insgesamt war das zweite Aktionscamp gegen diesen Ausbau von dieser Bundesstraße, die praktisch direkt hinter denen, deren 5 Hektar entlang gehen soll, und da haben sie jetzt auch mit so einer Bürgerinitiative Streuobstwiesen gepflanzt und so und haben da auch ein paar Bürgers, die da mit Opposition machen sozusagen. So wie sie es aber gerade erzählt haben, ziehen die sich etwas raus und sagen, ja, der Prozess ist eigentlich politisch gerade eh am Schlafen und haltet euch mal zurück, da wird eh kein Geld für bereit gemacht, aber die jungen Leute von
Jahre der Ausbau oder was? Oder wird geschoben und geschoben? Oder?
Ja, wird geschoben und irgendwann sagen sie, wird das der Individualverkehr abnehmen und dann wird das aus dem Bundesverkehrsplan rausfallen. Also keine Ahnung, so, das ist die Bürgereinschätzung gerade. Aber die jungen Leute sagen da, nee, darauf verlassen wir uns nicht, auf diese Prozesse. Wir gucken, wir zeigen weiterhin Präsenz und machen unsere Demos. Waren dann sonntags auch mit, also samstags mit Sambastas in der Innenstadt, haben darauf aufmerksam gemacht, Flyer verteilt, und sonntags sind sie mit Fahrraddemo über die Dörfer gefahren. Da war ich aber schon wieder auf meinem Weg. Aber insgesamt hatten wir spannende Workshops auch zur solidarischen Landwirtschaft. Der Philipp, ein Genosse aus Witzenhausen, der auch mal die Gartenkorb besucht hat und Gärtner ist bei der Roten Rübe, hat dort einen Workshop gehalten, solidarische Landwirtschaft. Was ist die Utopie? Also was sind die Ideen? Was wollten wir damit erreichen? Und wo ist es die Realität? Das war so die Überschrift. Und wir waren dann, also ich saß mit drin, der Philipp und eine von der, also den Gastwerken von der Roten B. Nach Rote Rübe, von der Roten Rübe, genau. Also wir saßen da zu dritt drin, so als Leute, die jetzt irgendwie in Landwirtschaftsprojekten konkret drin hacken, in solidaren Landwirtschaftsprojekten, und dann waren verschiedene Leute da, der Workshop hat auf Englisch stattgefunden, es waren auch Leute aus Rumänien da und Schweden, die dann eben so ein bisschen, wir haben erstmal gesammelt, was für Utopien oder was für Ideen die denn mit solidarischer Landwirtschaft verbinden, und haben dann geguckt, okay, wo stehen wir denn da in unseren 3 Projekten mit diesen Utopien?
Wie viele Kompromisse sind wir schon eingegangen, wie viele Utopien ist noch übrig?
Ja, so ein bisschen in die Richtung.
Sollte man sich immer mal wieder.
So ein bisschen in die Richtung. War auf jeden Fall spannend. Ich glaube, die Dokumentation ist nicht so weit hingekommen. Wir haben da einfach einen Austausch vor Ort gemacht und haben nicht so wirklich Protokoll geschrieben. Mal gucken, vielleicht hat jemand anders noch was aufgeschrieben. Ich war jetzt da nicht so fleißig. Aber war auf jeden Fall ein cooler Austausch und auch für mich so ein bisschen der Einstieg, die Kommune anzugucken und das Solavi-Projekt. Wir sind dann gleich rüber und haben einen Rundgang gemacht. Haben so einen uralten Hof gekauft, so richtig geil, die halbe Scheune ist schon eingestürzt, bauen gerade eine Zwischenwand rein und reißen dann hinten ab und bauen dann Lager hin und so. Haben so ein Dorfcafé eingerichtet, wo sie sich mit der Dorfbevölkerung halt dann austauschen, so eine Außenküche, wo sie halt dann ein Café in der Terrasse dran gebaut haben. Haben einen kleinen Wagenplatz dort und halt direkt hinterm Haus 5 Hektar arrondiert, ein Stück, bam, 2 Fundentunnel drauf. 5 Hektar, und haben jetzt außenrum sich vom Land Sachsen so eine Hecke bezahlen lassen. Also haben irgendwie 50.000 Euro gekriegt, um außenrum eine Hecke zu pflanzen.
Oh geil.
Und haben da, keine Ahnung, halt, ich weiß nicht, wie viel an Materialkosten gehabt, aber blieb anscheinend was übrig, und haben halt nachher, wenn das Ding wächst, also in 2 Jahren, haben sie da so eine Umfriedung und haben so ihre kleine Oase, wenn man so will, in
5 Hektar ist ordentlich, kann man schon was mitmachen.
Ja, auf jeden Fall. Und haben auch 4 Gründüngungen drin, arbeiten sehr viel mit Mulch und so. Kannte ich ja vorher gar nicht. Bin ja jetzt gärtnerisch keinen Plan, aber so Mulch pflanzen und das mal angucken, wie das läuft und wie da die Prozesse unter dem Boden abgehen, ist schon spannend. Ist schon interessant.
Spannend, ja.
Und eben, die haben da auch viele junge Gärtner, die unterschiedliche Erfahrungen mit reinbringen. Eben einige auch aus Witzenhausen, akademischen Hintergrund, und viel Betriebe auch schon gesehen. Eigentlich ziemlich spannend, was die dort machen. Und die sind ja auch schon lange mit uns in Kontakt, also gartenkorb.org/Leipzig leitet auf deren Website weiter, und die haben auch leipzig@gartenkorb.org deren Kontaktadresse und so. Okay. Also eigentlich sind wir schon lange mit denen in Kontakt, aber ich hatte die halt nie gesehen. Aber ziemlich cooles Kollektiv, wir haben dann am Abend auch noch Pizza gebacken zusammen. Der Philipp hat noch so ein Pizzabäcker-Kollektiv, wo er auf Goa-Festivals und so und anderen Festivals Pizza backt. Auch eigenes Gemüse dort verbacken. War eigentlich sehr cool, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Und dann ging es weiter noch, du bist nach Röllingsen gefahren, hast du gesagt?
Genau, in Röllingsen war ich vorher. Da haben mich Leute von dem Klimacamp letztes Jahr, Klimacamp RTF im Rheinland, da mit aktiv waren, haben irgendwie so eine Irrfahrt für Fahrer, also wie so eine Fahrradkarawane organisiert, wo sie zu verschiedenen landwirtschaftlichen Projekten gefahren sind und dort Vorträge organisiert haben und so.
Okay.
Und dort saß ich dann noch mit den Leuten und habe irgendwie diskutiert mit so einem Typen von Neuland, die irgendwie Fleisch produziert da, okay, und habe dann auf dem Weg hin irgendwie noch ein bisschen gelesen, okay, Neuland, was machen die da eigentlich? Und dann ist mir gerade dieser Skandal dort aufgeschlagen, dass die haben irgendwie, so ein Typ von Neuland hat unglaublich viele Hähnchen oder sehr, also tausende Hähnchen verkauft, die überhaupt nicht Neuland zertifiziert waren, halt als Neuland und so, und ist aufgeflogen und die haben den nicht rausgeschmissen und also ein ziemlicher Skandal eigentlich. Naja, aber der Betrieb Röllingsen, das war auf jeden Fall sehr spannend.
Super fett. Wir haben ja Kontakte auch schon über andere Ecken. Wir waren ja letztes Jahr bei der Filmtour mit Luciano dort und ich habe ganz, ganz früher mal mit Burkhard Tillmann zusammengelebt und kenne die Familie lange. Das ist ein Hof, der ist, finde ich, strukturell ein Stück weit, nicht jetzt von der Sozialstruktur, aber vergleichbar vom Anbau und von der konsequenten Demeter-Philosophie auch, die dahinter steht, ist irgendwo vergleichbar mit den Piluveris, denke ich, ne? Die arbeiten auch auf 30 Hektar in etwa, vielleicht plus minus, vielleicht mal paar 30, vielleicht mal gut knapp 30 so. Und eben, Luciano war damals auch auf jeden Fall schwerst beeindruckt und da bin ich auch der Meinung, dass es ein sehr, sehr, sehr fett ist, was die machen, dass es sehr, sehr, sehr wertvolle Arbeit ist, aber erzähl mal.
Ja, ich war auch beeindruckt von den, also alles sehr klar strukturiert, der Hof ist völlig sortiert, in Ordnung, haben auch ein paar Tiere drauf, so ein Maultier läuft rum und ein Kaltblüter, mit dem Kaltblüter wollen sie vielleicht mal wieder arbeiten, haben so einen Versuch gerade laufen, wo sie Gründüngungsfläche im Gewächshaus haben, also dass das Gewächshaus dort den Bodenaufbereitung mit Gründüngung machen.
Die mulchen sogar mit Erbsenstroh im Gewächshaus, im Erwerbsgemüsebau, das ist richtig, richtig spannend. Sie ist es sehr schwer für die Nachdüngung. Es ist kompliziert so, es ist ein bisschen schwer, da dann ethisch korrekt zu bleiben. So geht's nicht so die tausend, also mit Ackerbodenschrot wäre schwierig, aber die machen sich die Arbeit zu Beginn der Kultur und meinen schon, also der Burkhard hat es schon gemeint, das taugt, das kann man machen. Finde ich sehr spannend. Ist sehr, auf jeden Fall so von dem, was ich gesehen habe, ein bisschen eine Ausnahme in größeren Erwerbsgemüsebaubetrieben, weil so das Bändchengewebe und die Handelbarkeit da, das eben gerade beim Nachdüngen und so. Andererseits verwenden sie natürlich auch das, sie machen eigenes Leguminosenschrot, um nachdüngen zu können, um Kopfdünger zu haben und haben halt eben dieses Stroh und verwenden das einerseits zum Kompost machen, haben auch einen sehr, sehr torfarmen Kompost für eigene Anzucht. Super geil, wahnsinnig innovativ. Ich glaube, die sind bei 5% Torf quasi, also der nur noch ein Fünftel vom Klassmann. Der Luciano hat ein Interview gemacht zum Thema, das könnte man wahrscheinlich auch bei Freie Radios oder beim RDL Solavi Podcast oder bei der Gartenkorb finden.
Können wir verlinken, ja. Aber kannst du noch mal kurz erklären, was das Problem mit Torf ist in der Anzuchterde?
Boah, das ist natürlich der Abbau von Torf. Also da ist es sehr, 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 sehr schwierig, wenn man sich die Branche anguckt. Da geht es natürlich weite Strecken. Es geht natürlich gegen Naturschutzgebiete. Es geht oftmals auch um Verdrängung von Leuten. Das ist ein sehr heikles Thema. Torf ist natürlich auch ein sehr, sehr, sehr langsam nachwachsender Rohstoff. Also unglaublich langsam nachwachsender Rohstoff. Und klar, es gibt hier und da gibt es Aufforstungs- oder weiß gar nicht, wie man es bezeichnet halt. Also wird versucht, Moore und auch gerade Torfmoore auch in Norddeutschland quasi zu sanieren, aber tatsächlicher Abbau von Torf, das ist ja vielerorts aus Naturschutzgründen verboten und eben, ich denke, Usus ist es im kommerziellen Gemüsebau in der Landwirtschaft, dass sehr, sehr, sehr viel aus der Russischen Föderation kommt und da ist natürlich eine spitzenmäßige Riesen Natur, also theoretische Naturschutzflächen, die auch teilweise dann industriell eigentlich genutzt werden und wenn es keine Mülldeponie wird, das vielleicht einfach die quasi den Rohstoff liefert, um Anzuchterden für diverse Konzerne im Westen oder auch wo auch immer quasi zu füttern. Das ist ist einfach eine riesen Umweltsauerei. Es ist auch so, dass wir nicht drumherum kommen in dem Sinne, also in dem Maßstab anzubauen. Da gibt es jetzt nicht die Alternativen. Die Frage ist die der Anteiligkeit. Es gibt natürlich, ich denke, du kannst mit sehr, sehr hohem und sehr, sehr niedrigem Anteil wirtschaften. Es gibt dieses Klassmann-Kompost-Substrat für Anzuchterde, wo ich meine, an Anteil von einem Fünftel Torf ist, Weißtorf. Ich bin nicht ganz, ganz sicher über die Zahlen, aber so Größenordnung, ein Fünftel ist Torf in diesem Substrat. Und Bei den Röllingsern weiß ich, dass sie dieses Substrat nochmal untermischen unter den eigenen Kompost. Das heißt, sie machen eine Kompostarbeit, verwerten ihre Gewächshaus, ihre Überreste, also Abfälle kann man ja nicht sagen in dem Sinne, eben Erbsenstroh nutzen sie mit und machen da viel mit Hand, eine sehr tolle Arbeit eben im unter Eichen, hast du ja gesehen, wunderschönes, so quasi am bewaldeten, auch so ein großer Schutzwald quasi um den Hof, ne, das ja. Quasi diese tollen Bäume und so, und da machen sie eben dann nochmal ein Fünftel oder ein Viertel vom Klassmannsubstrat dazu, um ihre eigene Anzuchterde zu machen. Das heißt eben, sie sind bei einem 40stel Torf, ja. Ne? Und das ist so ungefähr, also da sind sie sehr konsequent, das gibt es eigentlich so kaum. Ich denke, Luciano hat es im Interview mit dem Burkhardt zusammengefasst in ein paar Minuten. Ich weiß gar nicht, ob es publiziert wurde, aber gibt es auf jeden Fall nochmal Infos zum Nachlesen. Jedenfalls eine revolutionäre Arbeit, wenn man so will, weil der Standard und besonders natürlich im konventionellen industriellen Bereich ist ganz, ganz massiv auch auf Torf zurückzugreifen oder alternative Erde loszuwerden und das Ganze auf sri-lankesischen Kokosfasern zu machen. Das hatten wir ja schon mal.
Genau, das ist der Verweis auf die Paprikaproduktion am Bodensee im Hegau, wo unter 20 Hektar Glastunnel oder also Glashäuser, unglaublich groß, und die machen eben alles nachhaltig ohne Erde auf
Kokosfasern. Eine Zahl, an die mich erinnere, ist, dass sie es geschafft haben, den bundesdeutschen Paprikabedarf, also der wird jetzt durch diese Anlage am Bodensee auf 6% gedeckt. Also quasi, ne, es gibt nur noch 94% Paprika-Export, und das hat es quasi explodieren lassen. Also diese 5 Hektar Paprika-Monokultur oder 10 am Bodensee auf Kokosfasern, das ist der Regio-Schlager, wenn man so will.
Das ist dann, genau, Paprika auf sri-lankesischen Fasern ist dann Qualität produziert in Baden-Württemberg. Ich
glaube, die Bio-Qualität anbieten dürfen, vermutlich nicht.
Vermutlich, nee, machen kein, also das, was mir gesagt haben, machen sie dort kein Bio.
Aber eine Frage, ob sich das lohnt oder nicht. Ne?
So eine Frage zur Region, aber eben, die Frage ist dann auch immer, was ist regional? Ne? Ich habe auch schon irgendwie Kräuter gesehen hier, Qualität aus Baden-Württemberg, die halt in Baden-Württemberg abgepackt wurden.
Oh ja, ah ja.
Das hat schon einen Qualitätsvorteil, wenn das hier abgepackt wurde.
Vielleicht meint der Stempel des Öfteren mal die Verpackung.
Verpackung made in Baden-Württemberg. Genau, Röllingsen war auf jeden Fall sehr spannend, sollte man sich angucken. Dann war ich noch bei einem anderen Betrieb, der neben der Roten Rübe war, in Taucha, also direkt daneben, 3 Kilometer konnte man hinlaufen.
Ganz kurz, du bist jetzt hin und zurück, du warst eigentlich erst in Röllingsen, dann bin ich quasi von West nach Ost gereist.
Genau, bin von West nach Ost und dann wieder runter.
Nicht hin und her,
gut. Genau, ich habe jetzt nicht meine Tour chronologisch angefeilt. nee. Genau, während dem Camp haben wir noch so eine Exkursion gemacht zu dem Betrieb von der Maria Bichert, heißt die, glaube ich, oder Bichert, die auch Demeter, auch bei Bingenheimer Saatgut AG Saatgut produziert, erhält und vermehrt und auf 40 Hektar Sachen anbaut und da sehr viel Wert legt auf Buschbohnen. Das nimmt die so als Gründüngungskultur, sowohl als Gründüngungskultur mit rein, aber die erntet diese Buschbohnen auch für irgendwie Tiefkühl-Naturkostzeugs. Also die hat dann mal so 8 Hektar
Buschbohnen. Das ist Buschbohnen. Ein spannendes Konzept, weil ich meine, Schaden tut es dem Boden definitiv nicht. Das ist schon sehr, sehr bereichernd. Wenn ich es dann noch abgeerntet bekomme, die Dinger nicht krank sind und es draufmulcht, dann habe ich ja eigentlich schon Top-Vorarbeit geleistet, um mein sonstiges Gemüse dann da anbauen zu können.
Und das ist ihr auf jeden Fall, das ist so ihr Schlüsselkonzept.
Tiefkühl ist natürlich irgendwo dann wieder ein heikler Kompromiss, aber wer soll diese Bohnen essen?
Ja, eben. Aber das ist halt schon beeindruckend, wenn du so, also wir haben ja 8-9 Hektar bei uns, und wenn du da dann vor 8 Hektar Buschbohnen stehst, dann denkst du, boah, krass, ja. Das ist mal ein Acker. Ja,
das ist geil. Wir haben 200 Quadratmeter, glaube ich.
Und die hat auch so eine alte Getreidesorte aus der Schweiz genommen, die sie auch in ihre Fruchtfolge mit angebaut hat und die sie jetzt auch sozusagen erhält. Also der ursprüngliche Züchter von dieser Sorte, der hat das aufgegeben. Der macht die gar nicht mehr, und sie hat ihm jetzt im Prinzip wieder Proben oder Teile von ihrem Ernte geschickt, damit er sie wieder ausprobieren kann, weil er hatte es zwischenzeitlich wieder aufgegeben, und hat da sehr gute Erträge eigentlich. Also ist da sehr zufrieden, hat sehr wenig Krankheiten drin, hat jetzt auch so einen Versuch gemacht, wo sie andere Bio-Sorten nebendran angebaut hat sozusagen und hat geschaut, wie sind die krankheitsresistent und so, wie passt das. Und ihr Ziel ist es einfach, eine Sorte so regional wieder anzupassen. Also sie macht das jetzt, glaube ich, seit knapp 10 Jahren oder so mit dem Getreide und versucht halt das ja zu selektieren, aber sie braut halt immer selbst nach und versucht halt dadurch eine Anpassung des Getreides an diesen Standort wieder zu hinzukriegen und scheint ganz gut zu funktionieren so. Also jetzt, was der Vergleich zeigt zu den anderen Getreidesorten, läuft ganz gut. Aber dort auch, da 2000 Quadratmeter Gewächshaus und da stehen halt auch Hybrid-Gurken drin. Aber die macht auch was Spannendes, die macht eine Rückzüchtung aus einer Hybrid-Tomate, versucht sie wieder rückzuzüchten und guckt, sortiert nach Geschmack, nach Festigkeit und so.
Ja,
und
üblich. Wird viel gemacht, natürlich, klar. Es gibt natürlich, da ist ja nicht die ganze Genetik verloren. Im Gegenteil, das sind ja alles an sich ja auch nicht unbedingt, da geht es ja um das Monopol der Technologie. Ne? Es ist ja, also Hybrid-Saatgut ist verwerflich, auch und vor allem die Nicht-Nachbaubarkeit, weil die Landwirte und die Bedürftigen ja keinen Zugang zu dieser Technik haben. Natürlich ist die Frage des Ausmaßes und wann lande ich im Labor, wann gehe ich wirklich in die ethisch bedenklichen Gegenden, aber es muss nicht sein, dass jetzt die simple F1-Kreuzungszüchtung, dass das ein ganz, ganz schlimmes, ist jetzt ein ganz schlimmes Verbrechen an sich. Und in der Tat, es wird ganz, ganz, ganz viel genutzt von Samenfest und Züchterinnen, die tolles nachbaubares Saatgut gewinnen wollen, wird natürlich die Hybride oftmals als Ausgangsgenpool genutzt, um Rückzüchtungen ja, zu betreiben. Die erste Melone, die wir jetzt ernten werden, die Early Moon Beam aus Nordamerika, ist eine Hybrid-Rückzüchtung zum Beispiel.
Und, Early Moon Beam.
Ja, ist die frühe, schnelle gelb-weiß-fleischige. Großartig. Leider nicht die Menge, aber jetzt, wir fangen jetzt gerade an zu ernten. Erstaunlicherweise. Gerade vorhin nochmal in die Erntestatistik geguckt. Ich glaube, letztes Jahr hat es 3 Wochen länger gedauert, bis im Gewächshaus Melonen kamen.
Ach krass,
und jetzt sind wir im Freiland quasi. Ja, man kann die Jahre überhaupt nicht vergleichen, geht gar nicht, aber egal. Ist auf jeden Fall absolut nicht unüblich und spielt natürlich, also gut, die Thematik haben wir ja schon durch und durch gekaut, aber es spielt natürlich für den Erwerbsgemüsebau eine Riesenrolle, auch F1-Sorten zu haben, auch des Ertrags wegen, des Marktes wegen. Gleichzeitig wird das Material aber auch natürlich genutzt, um weiterzukommen. Also es ist ja auch so, dass hier und da Saatgut altes Wissen auch verschwindet oder schon verschwunden ist oder zerstört wurde, wie vielleicht unsere kolumbianischen Genossen berichtet haben. Mhm. Und jetzt geht es da wirklich darum, auch irgendwie Sorten hinzubekommen. Und da sollte man sich, denke ich mal, keine Grenzen setzen, jetzt zum Beispiel zu sagen, nein, wir können jetzt nur aus den krüppeligsten alten Landsorten quasi nur aus ethischen Gründen nur mit diesem Material arbeiten, weil wir das ideell ablehnen, F1 in die Finger zu nehmen. Das kann man nicht machen. So, das ist keine Frage so.
Ja, war für mich einfach mal gar nicht klar, als sie gesagt haben, wir machen das aus einer Hybridsorte. Ich dachte so, ich dachte, das geht nicht. Aber sie haben es mir dann auch ein bisschen erklärt. Ne, du hast dann halt, ja, ich weiß gerade nicht mehr, auf welche Eigenschaften es dann zurückgeht, wenn du wieder eine neue Generation hast. Aber eben, man hat dann wieder bestimmte Eigenschaften drin, die man auch wieder selektieren kann und dort wieder rausarbeiten. Auf jeden Fall sehr spannend, dieses ganze Saatgut-Thema, Erhaltung sowie Neuzüchtung, super spannend, ein Bereich, wo wir uns, glaube ich, auch erst annähern. Zumindest ich als Nicht-Gärtner der Gartenkorb ernähre mich diesem Bereich nach und nach an, mit kleinen Schritten.
Saatgut direkt ist ja bei uns auch als Gegenstand unserer Arbeit nicht direkt ein Thema, weil wir ja sehr, sehr wenig Saatgut selber machen, sondern es ist auch wirklich eine ideelle Arbeit, dass wir da die Richtigen unterstützen wollen, wenn wir uns für diese Sorten entscheiden und dass wir versuchen, die Züchter zu bestätigen, finanziell zu unterstützen, denen, wenn es geht, auch Rückmeldungen zu geben und natürlich geht es uns aber trotzdem auch um die Sorten und da fangen wir, denke ich, schon an, auch Spezialisten zu werden, zu sehen, was funktioniert in der Gegend, natürlich nicht ohne Inspiration, auch wieder Piluveri, die haben hier 20 Jahre Erfahrung, bauen viele Sorten an, die wir jetzt auch anbauen können und wo es schon gute Erfahrungen gibt, aber das Experimentieren geht weiter. Ne? Das sind ja 70 Sorten, Dutzende Varietäten jeweils und da ist man dann halt wirklich schon im Detail auf jeden Fall. Die ganze Zeit hat man mit dem Thema zu tun Und jetzt nicht, also vor allem auch jetzt rein gärtnerisch, nicht nur die politische oder übergeordnete Dimension und diese Problematik, sondern für uns, was ist denn in der Praxis überhaupt machbar an Samenfestanbau, ist ja unsere Frage nach wie vor, die wir auch noch nicht voll beantworten können, wo wir uns annähern Stück für Stück. So.
Und ich glaube, auch da ist die Beziehung dann auch so ein bisschen mutual. Also wenn wir Sachen ausprobieren können, weil wir solidarische Landwirtschaft machen und das eben so für uns so wichtig ist, nur samengefeste Sorten zu verwenden, dann ist es ja auch spannend für Piloveri. Wie läuft es bei uns mit dem Blumenkohl? Wie läuft es bei uns mit verschiedenen Sorten, die sie eben noch nicht im kommerziellen jetzt haben und im größeren Stil anbauen? Und auch wenn wir das über Jahre machen, ich denke, dann können wir da auch an Feedback was zurückgeben. Das wäre ja auch mal schick.
Hoffentlich, auf jeden Fall. Natürlich in dem Feld, in dieser Beziehung sind die Cracks und wir sind ja für sozusagen im Ort sind wir die Öko-Fuzis, aber in der Biobranche sind wir natürlich auch total die Newcomer und haben ja auch nur sehr bedingte Erfahrungen. Keine Frage, aber ich denke, das ist auf jeden Fall auch die Pflicht von idealistischen Öko-Landwirten, Gärtnerinnen, Wissen zu teilen und Rückmeldungen zu geben, auch zu kooperieren in Sachen Saatgut und zu schauen, dass da eine Perspektive entsteht, weil die Perspektive wird nicht durch den Markt geschaffen, mit Sicherheit. Also da sind ja auch alles Sorten, die sehr modemäßig auf, so muss man sich das vorstellen, die kommen auf den Markt und subsistieren dort 5 bis 10 Jahre und sind wieder weg vom Fenster. Und in der Zwischenzeit erodiert die genetische Vielfalt einer Sorte, auch weil der Marktanteil dann so groß ist, erodiert das halt und wird winzig so. Also da sind gigantische Verluste zu verzeichnen, wird ja dokumentiert auch von Seedsavers oder bei Cocopelli kann man viel nachlesen zu, wie Sorten sich entwickelt haben und zu welchen Zeitpunkten quasi dann und besonders natürlich in den letzten 30 Jahren die Industrie dann so ausschlaggebend war. Und da denke ich, ist halt für uns idealistische Gemüsebauern ist eine Selbstverständlichkeit und eine Notwendigkeit, dass wir kooperieren, zusammenarbeiten mit unseren Nachbarhöfen in der Frage.
Vielleicht auch dazu eine kurze Veranstaltungshinweis, weil das gerade so gut reinpasst. Die Pro Spezie Rara macht nämlich eine Veranstaltung am Samstag, den 9. August zwischen 14 und 18 Uhr. Tomatensaatgut tauschen und Biodiversität erhalten. Also bei unserer, in dem Fall, ne, sprich Pro Spezie Rara, Tomatentauschbörse sind alle eingeladen, Saatgut von ihren samenfesten Tomatensorten zu tauschen. Ihr könnt dabei schon das fertig aufbereitete Saatgut mitbringen oder auch einfach die Tomate, aus denen andere dann das Saatgut gewinnen können. So kann jeder im nächsten Jahr die Vielfalt im Garten oder auf dem Balkon erhöhen und tolle Sorten kennenlernen. Mit Musik, vielfältigen Tomatenbuffet, Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Ganze findet im Grünhof statt. Sollte ich vielleicht auch noch dazu schreiben.
Ich dachte, ich habe das schon dazu geschrieben.
Okay, scheint nicht da drin stehen. Naja, packen wir noch dazu. Für diejenigen, die es jetzt hören, findet im Grünhof statt. Der Grünhof ist hier gegenüber vom Kiez, gleich an der Bahnhofsachse sozusagen. Ja, Pro Spezie Rara ist ja ein Verein, der jetzt auch in Freiburg seinen Sitz hat. Also die deutsche Gesellschaft Pro Spezie Rara ist ja so ein bisschen Ableger aus der Schweiz. Und die kooperieren auch sehr gut mit dem Samengarten in Eichstätten, der auch immer wieder öffentliche Führungen macht. Es lohnt sich auch da mal vorbeizugucken. Ist eigentlich auch ein ganz spannendes Projekt dort draußen auf jeden Fall.
Ja, Tomatentauschbörse finde ich auch ganz, ist bestimmt auch sehr spannend, was da die Leute so mitbringen. Ist natürlich auf jeden Fall sehr stark die Bildungsebene so, ne? Aber es ist super, das mal zu thematisieren und auch die Vielfalt da mal zu unterstreichen. Schöne Aktion, das stimmt.
Und auch was man machen kann. Also ich habe ja selber noch nie Saatgut jetzt von Tomaten genommen, aber das scheint ja gar nicht so schwierig zu sein.
Das ist der Punkt, genau, das wäre halt eine der, würde ich sagen, ziemlich wenigen Kulturen, wo es eine realistische Perspektive gibt, ohne Dutzende Stunden aufzuwenden, auch Saatgut zu gewinnen und ein bisschen Erfolg dabei zu haben.
So, jetzt unterhalten wir uns ja schon praktisch fast 40 Minuten. Wir könnten mal einen Song spielen. Oder hast du jetzt noch ein Thema, was du anschneiden willst oder uns ankündigen?
Nee, ich glaube, ich würde nicht mehr über das Wetter reden. Hoffen, dass bald trocken wird, dass jetzt die Ernten richtig abgehen. Auberginen, Tomaten stehen in der Schlaufe, stehen an. Und jetzt ist dann richtig Vollgas. Freuen uns auf jeden Fall nochmal an Leute vom Projekt, die uns hören und auch sonstige Sympathisantinnen über Leute, die mit anpacken. Natürlich auch in der Verteilung. Fabskis Grinsen an der Seite. Genau, in der Verteilung auf dem Acker. Wir sehen uns bald. Schönen Tag noch.
Vielen Dank, Lukas, für diese Einblicke auf den Acker. Wir spielen jetzt mal ein bisschen Musik, entlassen euch von dem vielen Gerede und spielen das El Milagro Verde, das grüne Wunder von The Roots of Chicha. Psychedelic Cumbia from Peru. I'm gonna go get some more. Agro Verde, das grüne Wunder von The Roots of Chicha, Psychedelic Cumbia aus Peru, hier bei Logbuch Solawi auf Radio Dreieckland auf 102,3 MHz beziehungsweise im Internet unter www.rdl.de, nachzuhören auf der Website der Gartenkorb www.gartenkorb.org/radio. Im Studio für euch ist Fabian und ich habe mich schon am 31. Juni im Punkt 12 Mittagsmagazin direkt nach dem Agrikulturfestival 2014 mit Johanna unterhalten und wir haben dort ein bisschen geschaut, wie es denn lief dieses Jahr bei dem Agrikulturfestival, und in diesem Sinne würde ich diesen Beitrag euch einfach mal spielen jetzt gleich. Es sei auch gleich darauf verwiesen, dass ich dabei bin, die inhaltlichen Vorträge des Agrikulturfestivals zu editieren, und die werden in den nächsten Tagen auch online gehen. Ich denke, sowohl auf der Website des Agrikulturfestivals, ich denke, dort werden sie veröffentlicht und dann von der Gartenkorb-Seite wird drauf verlinkt werden. Das war zum einen der Vortrag über Bienen am Samstagmorgen, der Vortrag von, also es war eher eine Podiumsdiskussion mit zwei Teilnehmern, einem Imker und einer Wissenschaftlerin. Am Freitagabend war Peter Biel da und hat was zu braunen im Grünen gesagt, also zu rechtsradikalen Elementen in der Umweltbewegung sozusagen. Am Samstagnachmittag war dann das Thema Saisonarbeiter in der Landwirtschaft oder migrantische Arbeit in der Landwirtschaft ein Thema, eine Podiumsdiskussion mit Dieter Beer und Sisal Brodal von dem Europäischen Bürgerinnenforum und Guido Grüner von der Arbeitslosen-Selbstorganisierungsinitiative in Oldenburg. Er hat was zu der Arbeitern in der Schlachtindustrie vor allem gesagt und das System der Subunternehmer dort erklärt. Ein sehr spannender Vortrag, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Am Samstagabend gab es dann eine Podiumsdiskussion unter dem Thema Warum, wie regional ernähren. Dort saßen unter anderem Christian Hiss, die Steffi vom Lebensgarten Dreisamtal, ein Landwirt aus dem Schwarzwald, der auch Berater war, und zwei Frauen, die irgendwo bei der Stadt arbeiten oder beim Landratsamt, ich bin nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall auch eine spannende Diskussion, die dort auch ein bisschen kontrovers dann im Endeffekt noch wurde. Auch spannend auf jeden Fall nachzuhören, das eben wie gesagt in den nächsten Tagen, in diesem Monat im Juli auf jeden Fall noch online nachzuhören. Jetzt aber mal erst einmal den Bericht vom Agrikulturfestival, den ich wie gesagt am 31. Juni zusammen mit Johanna aufgezeichnet habe.
Bei mir im Studio ist jetzt Fabian. Fabian hat das Agrikulturfestival mitorganisiert, das dieses Wochenende stattfand, im Gegensatz zum RDL-Hoffest größtenteils trotz Regen, oder?
Genau, wir haben es trotz Regen durchgezogen, muss auch sagen, unsere Veranstaltung war übers ganze Wochenende, also auch Freitag, da hatten wir es ja noch sehr schön und am Sonntag hat sie dann auch nicht mehr stattgefunden im Endeffekt, weil das Wetter zu schlecht war.
Ja, wie ist es denn gelaufen, mal abgesehen davon?
Also wie gesagt, Freitag ging es ja schon los mit der Eröffnung um 17 Uhr. Da war dann noch relativ wenig los, aber die Alphornbläser haben für Aufmerksamkeit gesorgt. Auf jeden Fall sind dann einige Leute auf den Platz gekommen und um 18 Uhr bin ich dann auch zu dem ersten Vortrag gegangen. Feindbild Mensch, Ökofaschismus, Esoterik und Biozentrismus von Peter Bierl. Und der war ganz gut besucht. Also da war im Winterer Foyer dann die Stühle auch weitestgehend besetzt und draußen hat dann schon Kolibri gespielt. Da weiß ich jetzt nicht, wie viele Leute da waren, aber hat sich auf jeden Fall gut angehört. Hat man nämlich auch im Winterer Foyer mithören können, sozusagen.
Ja, Peter Bierl, zu seinem Vortrag Ökofaschismus findet ihr auch auf unserer Homepage ein Interview, das unsere Kollegin Caro mal mit ihm geführt hat. Wenn euch das noch interessiert oder ihr den Vortrag verpasst habt, noch besser natürlich, ihr wart da. Dieser Vortrag stand ja im Rahmen von einem Themenschwerpunkt des Festivals, nämlich Rassismus. Was hat das mit Agrikulturfestival zu tun?
Naja, also es gibt eben schon traditionelle, gerade in diesem Vortrag ging es ja darum, woher kommt eigentlich die grüne Bewegung und ja, gerade hier in Freiburg ist das ein wichtiges Thema und auch in der Agrikultur gibt es ja viele Verbände, die sich in letzter Zeit, Bioverbände, die sich distanziert haben, explizit von rechten Gruppen, rechten Parteien, weil es dort eben auch rechte Biobauern gab, die ein Stück weit irgendwie eine Blut- und Boden-Ideologie da mit reinbringen wollten, also Heimatschutz gleich, wir verteidigen unsere Sorten und die Menschen sind auch eine Sorte, eine Rasse und die muss dann auch verteidigt werden und reingehalten werden und so. Von dem her, da gibt es schon einige Spinner, die da das instrumentalisieren wollen. Ich glaube auch, das hat Peter Bierl auch gesagt, also im Prinzip jede Bewegung, die irgendwie Dynamik entwickelt, da versuchen die Rechten immer, sich das auch irgendwie zu besetzen und ihre schräges Weltbild da irgendwie in diese Bewegung mit reinzubringen und die zu übernehmen. Von dem her ist das, glaube ich, gerade auch bei der Landwirtschaft und Agrikultur sehr wichtig.
In dem Zusammenhang dieses Themas, eigentlich mit einem explizit antirassistischen Ansatz, stand ja auch der Vortrag mit anschließender Diskussion über Saisonarbeiterinnen in Europa und der Region. Dort gab es ja eine ganz interessante Verknüpfung von verschiedenen Perspektiven. Ich bin auch kurz vorbeigegangen. Da gab es eine Vertreterin eines selbstorganisierten kollektiven Biohofs in Südfrankreich. Es gab einen Aktivisten aus Österreich und es gab einen Vertreter einer erwerbslosen Initiative aus Oldenburg. Was hat die alle drei zu diesem Thema zusammengebracht, Fabian?
Ja, im Endeffekt geht es halt um die grundlegende Frage, warum ist eigentlich die Landwirtschaft oder sagt, die Landwirtschaft ist ja angewiesen darauf, Leute auszubeuten und es lässt sich halt einfacher Leute ausbeuten, die keine Rechte haben, keine Papiere oder aus ökonomischen Situationen kommen, wo für sie einen 3-4 Euro Stundenlohn was Tolles ist sozusagen. Also dafür arbeitet ja niemand in Deutschland, aber trotzdem muss die Arbeit erledigt werden und das war so ein bisschen die Frage, woher kommt diese Notwendigkeit eigentlich, wie sieht es eigentlich aktuell aus in unserem Lebensmittelsystem, wo kommen die her? Und wir haben es eben, wie du schon angedeutet hast, so aufgezogen, dass es erst von einer europäischen Initiative herkam, oder von einer europäischen Perspektive, dass wir uns erst damit beschäftigt haben, mit dem Pogrom in El Ejido, 2001 war das, glaube ich, im Süden Andalusiens, wo viele Leute ohne Papiere, unter ja, krassen Bedingungen, ohne jegliche Rechte in Plastikmeer irgendwo hausen und dort halt ausgebeutet werden, oftmals gar keinen Lohn bekommen. Und da haben die Leute von Longomai und im Europäischen Bürgerinnenforum berichtet über die Arbeitsorganisation dort, dass es dort halt im Unterschied zu vielen anderen Regionen, im Unterschied auch zu Deutschland, eine Gewerkschaft gibt, die Landlosen Leute explizit vertritt, also wirklich Sindicato de Obreros del Campo, also das ist die Gewerkschaft der LandarbeiterInnen und dort finden eben auch die Leute ohne Papiere ein offenes Ohr und kämpfen dort für ihre Rechte. Das zieht sich natürlich auch weiter über Italien, auch in Frankreich gibt es das, in Griechenland wird sehr viel Ausbeutung mit Migranten betrieben und die mafiösen Strukturen dort haben mich auch überrascht, also wie jetzt gerade auch in Italien und Griechenland dann wirklich Leute einfach umgebracht werden, wenn sie zu unbequem werden, also dass wirklich auch Leute, die dort Nachforschungen anstellen wollen, bedroht werden und davon abgehalten werden, irgendwie was rauszufinden. Das war wirklich beeindruckend und um dem halt nicht so den Vorschub zu leisten, ja, das ist irgendwo ganz weit weg und das ist ja alles ganz schrecklich, aber naja, immerhin, wenn wir hier das in Deutschland kaufen, ist ja kein Problem, haben wir den Guido Grüner eingeladen von der Arbeitslosen-Selbsthilfegruppe in Oldenburg, die zusammen mit der Confederation Paysanne Forschung nachgestellt haben, wie es denn mit Saisonarbeiterinnen in Deutschland vonstatten geht und vor allem auch so ein Schwerpunkt auf die Schlachtindustrie im Norden, weil Deutschland ist ein großer Fleischexporteur, hier wird viel geschlachtet, hat das Beispiel gebracht, dass der Parmaschinken auch dort in Norddeutschland geschlachtet wird zum Beispiel. Und was dort für Arbeitsbedingungen, nicht nur für Saisonarbeitskräfte, sondern dort ist migrantische Arbeit das ganze Jahr rund um die Uhr beschäftigt, weil die Maschinen stehen eigentlich kaum still. Mhm. Und
ja, interessant war ja da gerade angesichts der aktuellen Diskussion über den Mindestlohn, dass Guido Grüner betont hat, der Mindestlohn gilt, soll natürlich jetzt auch in diesen Branchen gelten. Allerdings ist das Generalunternehmen, also das Unternehmen, dessen Markennamen man dann anschließend auf dem abgepackten Fleischprodukt findet, nur verantwortlich, wenn es davon weiß, dass die Subunternehmer tatsächlich unter dem Mindestlohn zahlen, und im Normalfall werden die Generalunternehmen das natürlich abstreiten und somit können die Niedriglöhne in aller Ruhe weitergezahlt werden von Subunternehmern, die, wie er darstellt, zu einem erschreckenden Prozentsatz aus Rockerbanden bestehen, von ihnen geführt werden und dementsprechend auch Gewaltandrohungen anwenden gegen die migrantischen Arbeitskräfte, gegen die Arbeitskräfte überhaupt, die einen die Haare zu Berge stehen lassen.
Also gegen die Arbeitskräfte hier und gegen die Familien im Heimatland auch. Und er hat dann nochmal aufgedröselt, wie viel von diesem Zerlegungsprozess der Tiere und Schlachterung im Prinzip abgegeben wird. Also dann ist das Teilen der Schweinehälfte, macht der Subunternehmer, dessen Geschäftsführer ein Rumäne ist, dessen Sitz in Spanien ist und dessen, was er sich ausführender Typ, dann ein Bulgare in Hamburg ist oder so. Also wirklich nicht zu fassen für irgendwelche Autoritäten, unglaublich. Und er hat uns dann im Endeffekt gegen Ende, da habe ich auch was ausgeschnitten für unsere Hörerinnen und Hörer, jetzt so ein bisschen eine Perspektive auch eröffnet. Also wir wollten natürlich da jetzt nicht rausgehen mit dem Ding, oh Mann, alles ist schrecklich und das ist ja total gemein und was machen wir denn jetzt? Wir müssen ja was essen. Sondern er hat dann am Ende nochmal an die Anwesenden appelliert und so ein bisschen auch Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt. Und das fand ich sehr spannend und habe deswegen das für euch kurz rausgeschnitten.
Wir haben ungefähr 330.000 Saisonarbeitskräfte in der Bundesrepublik jedes Jahr. Millionen Menschen, die bei den Subunternehmen sind, und eine Voraussetzung der Ausbeutung dieser Menschen ist ihre Isolation hier und ist das Schweigen und ist das offensive Weggucken. Wenn man dieses offensive Weggucken, die Schnauze halten, wenn man das durchbricht, wenn man das skandalisiert, dann kriegt man auch CDU-Gemeinden wie Sögel dazu, so eine quasi Fairness-Regelung hinzukriegen, die Subunternehmer über Tönnies zu verpflichten, angeblich heute auch schon 8,50 Euro zu zahlen. Dann kriegt man sie dazu, eben, dass eben nicht solche Sachen passieren wie in Wildeshausen vor 2 Wochen, dass im Prinzip die Arbeiter, rumänische Arbeiter und in diesem Fall wirklich Roma, einfach den Leuten von der Gewerkschaft und von der Beratungsstelle sagen, geht hier weg. Wenn einer von uns redet mit euch, fliegt die ganze Kolonne raus. Also so eine Art der Einschüchterung. Das muss durch Öffentlichkeit, durch eine aktive Willkommenskultur dieser Menschen einfach durchbrochen werden. Und diese Solidarität, auf die würde ich setzen. Und dann kommt automatisch, wenn wir mit den Menschen reden, um das, was sie brauchen, was sie wollen, genau diese globale Perspektive. Also man muss sich klar machen, von hier aus, auch wenn wir Beispiele von Good Practice, was ihr macht, wunderbar, hier hat und hier braucht, die Agrarindustrie, wie sie hier ist, vernichtet Existenzen weltweit. Und deshalb, das müssen wir skandalisieren. Und das können wir, denke ich, am glaubwürdigsten machen mit den Menschen, die hier ausgebeutet werden. Und dafür müssen wir uns für diese Menschen erreichbar machen und nicht verschließen. Das ist ganz wichtig und das müssen wir offensiv machen. Wenn es im April oder im März die Demo in Emstetten gegeben hat, dann war das nur dadurch möglich geworden, dass 2 junge Autonome zu den Kolleginnen und Kollegen hier von Feinfurt hingegangen sind, kurz vor Weihnachten 2012, und die gefragt haben, Mensch Leute, wie geht's euch eigentlich? So, das müssen wir machen. Und wenn wir es nicht machen, dann sind wir ein Stück der Gemeinschaft derer, die wegguckt. Auch wir haben eine Verantwortung für gesellschaftliche Verhältnisse. Und das müssen wir als Linke auch klar machen. Also wir als Linke können hier eingreifen. Wer, wenn nicht wir? Die Rechten, die machen es in eine andere Richtung, wie wir gehört haben. Und bei uns im Sinti-Roma-Laden in Oldenburg hatten wir letztens eben auch wieder die Parole an der Wand: Sozialhilfe für Oma, nicht für Sinti und Roma. Und genau in eine andere Richtung, denke ich, müssen wir als Linke eben auch sehen, dass wir Verantwortung haben für gesellschaftliche Verhältnisse. Auch wenn uns die jetzt konkret, wie sie hier sind, echt nicht passen.
Das war Guido Grüner von der Arbeitslosen-Selbstorganisation in Oldenburg, der nochmal einen Handlungsaufruf losgeworden ist bei dem Vortrag zu Saisonarbeiterinnen in Europa und der Region beim Agrikulturfestival dieses Wochenende. Bei mir sitzt immer noch Fabian im Studio, der das Festival mitorganisiert hat. Es gab ja auch noch weitere Veranstaltungen, mal ganz abgesehen von der vielen Musik, vom Markt, zum Beispiel eine zu Bienen. Wie geht bienengerechte Landwirtschaft?
Ja, es war am Samstagmorgen, genau. Und da waren auch 20, 30 Leute im Publikum. Und da war ein Imker da aus der Ortenau, der uns ein bisschen berichtet hat, wie das mit seinen Bienenvölkern damals zuging. 2008 war das, glaube ich, dieses Bienensterben, als dieses Neonicotide dort großflächig ausgebreitet, also gebeiztes Saatgut ausgebracht wurde. Und sowas, also er hat gemeint, 230 Völkern, am nächsten Jahr waren noch 6 übrig. Also es ist wirklich unglaublich, viele Bienen sind da gestorben, und die Claudia Daniel vom FIBL, vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau in der Schweiz, hat das noch mit Studien und ein bisschen Ergänzungen zu, wie funktioniert das eigentlich im Labor, wie werden solche Dinge getestet und so, hat das noch ein bisschen ergänzt. War ein sehr spannender Vortrag auf jeden Fall, wo auch Leute vom BUND noch ein bisschen was mit gesagt haben, wie sie verklagt wurden, weil sie ein Insektizid irgendwie bienenschädigend genannt haben, und das darf man nicht, und Gerichtsentscheid musste von der Homepage und so weiter. Also eine riesen Lobby, die da dahinter steht, und da war sehr spannend auf jeden Fall der Vortrag.
Und wie geht bienengerechte Landwirtschaft? Kann man ganz einfach sagen, biologisch?
Ja, aber wie immer ist es komplizierter. Also biologisch, man kann auch biologischen Anbau in Monokulturen machen, und dann bringt es natürlich auch nicht viel für die Bienen. Also es ist schon komplizierter, aber biologisch ist schon mal ein guter erster Schritt.
Ja, weil wir jetzt nur noch 3 Minuten Sendung haben, vielleicht nur noch ganz kurz genannt. Es gab dann auch noch die Podiumsdiskussion regional ernähren, warum, wie und von wem. Und vielleicht noch zum Abschluss ganz kurz, das war jetzt bereits das 3. Agrikulturfestival in Freiburg. Wird es nächstes Jahr wieder ein 4., übernächstes Jahr ein 5. geben? Ist da schon was fest geplant?
Also festgelegt ist da jetzt noch nichts. Wir müssen natürlich da jetzt auch mal gucken, wie es denn dieses Jahr finanziell ausging. Das erste war ja sehr schwierig eher mit der Finanzierung, das erste, was wir gemacht haben. Das zweite war deswegen sehr viel kleiner. Jetzt haben wir nochmal eine Schippe draufgelegt. Jetzt war es ein ziemlich groß aufgezogenes Festival. Wir müssen das noch ein bisschen analysieren, ob es mit dem Buttonverkauf geklappt hat. Wir hatten ja explizit keinen Eintritt verlangt, um niemanden auszuschließen. Aber wer sich das Programm nochmal anguckt, sieht natürlich, dass da Kosten entstanden sind. Und wir haben dazu aufgerufen, dass die Leute für 5 € einen Soli-Button erwerben, der als Eintritt sozusagen gilt. Und wenn das jetzt einigermaßen aufgegangen ist, dann steht einem 4. Agrikulturfestival sicherlich nichts im Wege, weil inhaltlich war es, glaube ich, sehr cool und hat eigentlich sehr viel Spaß gemacht für alle, die dabei waren.
Ja, dann danke ich dir für diesen Bericht vom Agrikulturfestival dieses Jahr.
Und vielleicht als Ergänzung dazu, wir haben mittlerweile auch einen Kassensturz einigermaßen gemacht, und das ging eigentlich soweit ganz gut aus. Also es ist eine weitere Ausgabe des Agrikulturfestivals dann 2015 wahrscheinlich. Wir haben bei dem Ausstattungstreffen auch mal über mögliche Themen gesprochen. Da könnten wir entweder, also was da für Ideen aufgekommen sind, war Frauen in der Landwirtschaft. Wie sieht es damit aus? Oder die Altersfrage der Landwirte, also wie ist denn der Altersschnitt und die Altersstruktur der landwirtschaftlichen Bevölkerung, und wer wird uns in Zukunft ernähren? Wie können denn junge Leute überhaupt in die Landwirtschaft einsteigen? Ja, mit diesem Bericht verabschiede ich mich auch so ein bisschen vom Logbuch Solavi hier von meiner Seite. Vielleicht für die Live-Hörerinnen unter euch noch den Hinweis: am kommenden Donnerstag, den 24.07., findet wieder eine Einführungsveranstaltung für Neumitglieder und Interessierte bei der Gartenkorb statt. Der Termin wird im Strandcafé hier im Greta-Gelände an der Adlerstraße 12 stattfinden, also hier auch direkt neben dem Radio. Um 19 bis 21 Uhr werden wir uns dort mit die Fragen beantworten, die ihr mitbringt. Wir bitten jeden von euch dort auch dass ihr den Film schon gesehen habt, um dann auch wirklich tiefere Fragen zu stellen. Wir wollen da nicht nochmal aufdröseln, was ist eigentlich solidarische Landwirtschaft und was machen wir eigentlich bei der Gartenkorb. Dafür haben wir einen Film produziert. Guckt ihn euch an, den könnt ihr angucken unter cinerebelde.org. Es gibt mittlerweile auch Untertitel in verschiedensten Sprachen, zumindest auf Französisch und Englisch sollten sie schon online sein. Tschechisch ist auch verfügbar. Spanisch und Portugiesisch sind in Arbeit. Naja, aber ihr werdet schon das verstehen hoffentlich. Und dann, wie gesagt, am Donnerstag um 19 Uhr im Strandcafé können wir eure Fragen hoffentlich beantworten.